SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer, schönen guten Abend. Während unseres Sommerprogramms werfen wir jeden Donnerstag einen Blick in ein anderes Land bzw. eine andere Region der Welt, und zwar mit Korrespondentinnen und Korrespondenten, die von dort für die ARD berichten. Heute ist es Reinhard Spiegelauer in Madrid. Willkommen bei SWR 2 Tandem.
Hallo, guten Abend.
Herr Spiegelauer, was sehen Sie, wenn Sie aus Ihrem Büro in Madrid schauen?
Ich schaue in einen Garten, das ist ganz schön. Mein Büro liegt nach hinten raus. Vorne haben wir eine große Straße, da ist in der Rushhour richtig viel los. Aber nach hinten raus, wo mein Büro Gott sei Dank liegt, gucke ich auf einen kleinen Garten, auf eine Kastanie und natürlich auf blauen Himmel.
Und wo liegt das in Madrid?
Das liegt gar nicht so weit entfernt vom Bernabeu-Stadion. Das sind Luftlinien, ich schätze mal so einen Kilometer ungefähr. Auch nicht weit entfernt von der großen Nord-Süd-Traversale, also der Castellana, die sechsspurig oder achtspurig zum Teil durch Madrid durchgeht und dann an der Seite jeweils noch zwei kleine Spuren, dass man auch richtig abbiegen kann. Also liegt einerseits zentral, andererseits aber nicht direkt in der Mitte an der Puerta del Sol, die viele ja kennen, oder am Retiro-Park. Da sind es noch 2-3 Kilometer hin, aber wir kommen von hier aus gut zum Flughafen und wie gesagt, das Stadion ist auch nicht weit weg.
Sind Sie Fußballfan?
Man kann, glaube ich, hier in Madrid nicht anders, als sich auch für Fußball zu interessieren.
Man kann ja sagen, Sie arbeiten schon da in einem Land, in einer Stadt, wo andere Urlaub machen. Okay, ich jetzt auch im Schwarzwald, aber Spanien, das ist schon auch immer noch so ein Sehnsuchtsland für uns Deutsche, oder?
Klar, aber wie Sie sagen, ich arbeite da, andere dürfen Urlaub machen, aber es ist das beliebteste Urlaubsland nach wie vor für die Deutschen nach Deutschland selbst. Und klar, viele, viele Landsleute hier auch in Madrid, gerade jetzt in der zweiten Augusthälfte merkt man das besonders, weil da viele Touristen, Touristinnen immer noch da sind, aber die Spanierinnen und Spanier ja alle Urlaub machen und viele, viele, viele hier aus Madrid geflohen sind, weil es normalerweise wahnsinnig heiß ist. Ich persönlich finde es eine sehr schöne Zeit in der Stadt hier, weil es eben ein bisschen ruhiger ist als sonst.
Sie hören SWR 2 Tandem. Mein Gast ist heute Reinhard Spiegelauer, der für den ARD-Hörfunk, also auch für den SWR, über Spanien, Portugal, Gibraltar und Andorra berichtet. Herr Spiegelauer, wann waren Sie so überhaupt das erste Mal in Ihrem Leben in Spanien oder Portugal?
Das erste Mal in Spanien war ich zu Beginn meines Studiums, aber auch das ist schon circa 100 Jahre her, also Ende der 80er. Da bin ich mit Freunden mit dem Fahrrad nach Spanien aufgebrochen, also mit dem Zug nach Lourdes und von dort über die Pyrenäen und dann 4 Wochen durch Spanien getourt. Das war ein großes Abenteuer. Damals hat es in Spanien noch ungefähr halb so viele Autobahnen gegeben wie heute maximal und wir sind natürlich in jedem Dorf wie bunte Hunde irgendwie aufgefallen. Das war sehr, sehr spannend.
Und was hat Sie da überrascht oder was war ganz besonders anders so im Vergleich zu Deutschland? Also gerade auch damals, wenn Sie sagen späte 80er, das war ja sicherlich nochmal ein ganz anderes Spanien als heute.
Ja, ich fand es sehr faszinierend. Erstmal, als ich nach Spanien reinkam, da kamen wir aus dem regnerischen Frankreich, dann gab es einen Grenztunnel, der ging 4 Kilometer und am Ende war eine Kurve. Man sah nur, dass das Licht reinkam und ich dachte, oh toll, jetzt kommen wir ins sonnige Spanien, wir fahren raus und das war Schneetreiben in den Pyrenäen. Da war also das erste Vorurteil, oder eben nicht Vorurteil, aber jedenfalls das war widerlegt, dass es da nur blauen Himmel und Sonne und so weiter gibt. Das war schon mal sehr spannend, da wirklich in diesem Sturm zu stehen. Und natürlich war es dann unglaublich reizvoll, wirklich so unmittelbar mit dem Fahrrad die vielen unterschiedlichen Landschaften, die Spanien ja hat, zu erleben, wie groß dieses Land ist, wie wenig besiedelt es teilweise ist. Wir waren natürlich in den Metropolen Madrid und Barcelona, auch in Sevilla, die Geschichte, die Alhambra in Granada, die damals noch bei Weitem nicht so gut hergerichtet war, wie sie es heute ist. Und natürlich die große Gastfreundlichkeit, das große Interesse der Menschen. Man ist mit jedem sofort ins Gespräch gekommen, gerade eben auf den Dörfern. Das war sehr spannend und das hat ja irgendwie meine Liebe entfacht.
Sprachen Sie damals schon Spanisch?
Ich selber habe tatsächlich damals noch kein Spanisch gesprochen, aber wir hatten einen Freund mit, der vorher in Chile gewesen war für ein halbes Jahr und der hat dann für uns übersetzt. Aber das geht ja zum Teil auch mit Händen und Füßen und man nimmt einfach diese Freundlichkeit wahr und dann kann man sich auch mit eben Händen und Füßen ganz gut ein bisschen unterhalten. War dann auch so, dass ich im Verlauf meines Studiums mehrfach nach Spanien gekommen bin, meine Universität, ich habe Biologie studiert, Botanik, da gab es eine gute Verbindung nach Spanien, wir haben öfter Exkursionen dorthin gemacht und in dem Zug hat das dann angefangen, dass ich Spanisch gelernt habe. Ich habe dann auch meine Diplomarbeit dort angefertigt und da ein knappes Jahr verbracht, Und seitdem spreche ich eigentlich ganz leidlich Spanisch.
Man kann aber sagen, das ist dann wirklich eine sehr langjährige Verbindung, also auch wirklich nicht nur erst aus journalistischem Interesse, sondern das ist wirklich eine tiefe, langjährige Verbindung, was sicherlich auch nicht bei jedem Korrespondenten so ist, der irgendwo entsandt wird, ne?
Nein, das muss es aber auch nicht. Ich meine, das Wichtige ist natürlich, dass man neugierig ist auf die Menschen, auf die Region, aus der man da berichtet. Insofern, das ist ein schönes Zusammentreffen und sicherlich meine Liebe zu Spanien ist einer der Gründe, warum ich mich eben für diesen Korrespondentenposten hier beworben habe. Aber das ist kein unbedingtes Muss.
Wo wir es gerade von der Sprache hatten, wie sieht's mit Portugiesisch aus? Oder versteht man in Portugal überall Spanisch? Denn, also ich sag mal, so ganz ähnlich sind die sich, glaube ich, gar nicht, die Sprachen, ne?
Die sind sich schon sehr ähnlich. Wenn man es liest, jedenfalls als Ausländer, dann nimmt man sehr, sehr viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede wahr. Und die Portugiesen verstehen ganz wunderbar Spanisch, sind allerdings ein bisschen genervt davon, dass die Spanier sich in der Regel überhaupt keine Mühe geben, vielleicht auch mal einen Brocken Portugiesisch einzustreuen, sondern einfach davon ausgehen, naja, wir sind Spanier und wir sind die großen Brüder und ihr habt sowieso mal zu uns gehört und ihr müsst uns doch verstehen. Also da kann sich ein Portugiese schon auch mal ein bisschen taub stellen, wenn der Spanier in dieser Gutsherrenart daherkommt. Ansonsten, wenn man als deutscher Tourist zum Beispiel nach Portugal kommt und es da mit Spanisch versucht, freundlich, dann geht das ganz gut. Es gibt ein paar zentrale Verben, die sind dann anders. Es gibt ein bisschen, ja, also es, einige Worte unterscheiden sich und das wird eben deutlich anders ausgesprochen. Man kommt aber schon relativ dem Portugiesischen nahe, wenn man im Spanischen einfach die Vokale weglässt und das S, das ist sicher auch bekannt, gerne mal als Sch ausspricht. Das geht dann schon so in die Richtung. Also man kann sich da einhören, eingewöhnen. Ich habe selber allerdings tatsächlich auch nochmal ein bisschen richtig ernsthaft Portugiesisch gelernt. Ich kann nicht behaupten, dass ich es wirklich kann, aber ich komme ganz gut durch.
Stichwort Hitze. Das ist ja wahrscheinlich auch für Ihre Berichterstattung ein Dauerthema. Im Sommer kommt das wahrscheinlich immer wieder auf. Und wie ist es jetzt?
Stimmt, das ist immer ein Thema und in diesem Jahr ist es wirklich ganz extrem. Ich war ja, wie gesagt, oft hier, lange hier und so einen Sommer wie diesen hier habe ich aber auch noch nicht erlebt. Wir haben jetzt gefühlt sicherlich 12 Wochen zwischen 35 und 40 Grad. Effektiv sind das wahrscheinlich 8-9 Wochen seit Ende Juni bis gerade Montag, jetzt haben wir mal 3 Tage, wo es unter 35 Grad ist, aber am Wochenende soll es wieder hochgehen zwischen 35 und 40 Grad. Also das ist schon sehr, sehr extrem und eben nicht nur in Hotspots, sondern inzwischen auch in Gegenden, wo es sonst eigentlich nicht so heiß war.
Mhm. Ja, zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel bis weiter hoch in den Norden, also an der Küste von Asturien, da ist es immer noch relativ frisch, aber hier von Madrid aus nach Norden, da war es eigentlich immer nicht ganz so extrem und da war es in diesem Jahr jetzt schon auch sehr extrem oder auch an der Küste Valencia. Natürlich ist es da warm, aber das Meer hilft da ein bisschen, das auszugleichen, war in diesem Jahr zum Teil auch 40 Grad. Das ist schon sehr extrem.
Ein anderes aktuelles Thema ist wahrscheinlich der europäische Notfallplan, ne, an dem sich auch Spanien beteiligt. Mit dem Notfallplan soll Gas gespart werden und die Versorgungsabhängigkeit vom kriegführenden Russland verringert. Auch Spanien hat jetzt, glaube ich, eben diese neuen Energiesparregeln. Was merkt man davon in Madrid?
Ja, es müssen jetzt auf jeden Fall die Klimaanlagen in zum Beispiel Supermärkten oder großen Einkaufszentren oder auch in Behörden, die müssen runtergeregelt werden. Die sind schon nicht mehr unbedingt auf 20 Grad, weil das bringt ja auch nichts, wenn man die auf 20 Grad hat und dann raus in 40 Grad brüllende Hitze kommt. Aber jetzt ist eben vorgeschrieben, das darf maximal auf 27 Grad runtergekühlt werden und die Türen müssen zum Beispiel auch mit automatischen Öffnungs- und Schließmechanismen versehen werden, um da eben Energie zu sparen und die meisten Leute sagen auch, ja, das ist eine vernünftige Geschichte und es gibt eben den Zwang, wir müssen das einfach machen. Insofern in der Bevölkerung, glaube ich, kommt das gar nicht so schlecht an, aber parteipolitisch gibt es darum Gezänk. Es gibt ja hier in Spanien eine große Rivalität, die man eigentlich gar nicht mehr Rivalität nennen kann, sondern das ist schon, ich bin versucht zu sagen, abgrundtiefer Hass, aber zwischen den Regierenden, aktuell Sozialisten, in der Koalition regieren die ja, und den Konservativen, was früher ein kompletter Zwei-Parteien-Staat war, ist ein bisschen aufgebrochen. Der Graben zwischen den beiden Parteien ist so groß, dass wirklich egal, was der andere macht, es wird immer dagegen geschossen.
Was politisch so los ist, das vertiefen wir gleich noch. Was ich noch interessant finde, weil Sie es eben jetzt auch schon mehrfach ansprachen, den Faktor Tourismus, der ist ja in Spanien und Portugal wichtig für die Wirtschaft, macht glaube ich auch 20-30% der Wirtschaftsleistung aus. Beeinflusst das denn auch Ihre Berichterstattung?
Ja, natürlich. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten, ich müsste mal in die Statistik schauen, aber ich würde mal sagen, mindestens 25% von dem, was wir berichten, dreht sich in irgendeiner Art und Weise um Tourismus, um die Frage, was ist wieder offen? Was darf man machen, was darf man nicht machen? Wie voll ist es? Ist es teurer geworden? Wie sind die Corona-Regeln? Also das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, ist ja auch verständlich. Die Leute, die hierher fahren wollen in den Urlaub, die hätten natürlich gerne gewusst, auf was sie sich einstellen müssen, und da helfen wir gerne.
Und was sind so Themen, die ARD-Sender unbedingt aus Spanien haben wollen? Also neben Ballermann und Sport?
Ja, tatsächlich alles. Das ist einer der sehr schönen Aspekte hier am Standort Madrid in Spanien, dass wir wirklich ganz viel abgefragt werden über Ausstellungen im Prado oder Ausstellungen in Malaga im Picasso-Museum. Über Fußball natürlich haben wir auch schon drüber gesprochen. Manchmal auch dieses innenpolitische Gezänk, weil das ja alles noch auf Franco zurückgeht. Tourismus natürlich, Stierkampf, Ballermann. Also egal was, es ist einfach alles Thema, was hier in diesem Land passiert.
Reinhard Spiegelhauer leitet das ARD-Hörfunkstudio in Madrid. Und er ist heute mein Gast in unserer Sendereihe Sommer mit Korrespondentinnen. Herr Spiegelhauer, gerade haben Sie ja schon gesagt, dass es in der spanischen Innenpolitik ganz schön verbittert hergeht. Oh ja. Also dass man wirklich sagen kann, es gibt da regelrecht einen Hass zwischen links und rechts. Worüber streitet man sich denn aktuell in den großen Lagern?
Also aktuell ist tatsächlich Sommerpause, da ist tatsächlich mal Ruhe. Aber
oder zuletzt, sage ich mal.
Ja, es ist im Grunde jedes Thema. Es ist, reden wir zum Beispiel auch über die Energiesparmaßnahmen. Auch da ist es so, dass die Konservativen, zumindest eine besonders aktive Regionalpräsidentin hier, Madrid ist ja nicht nur Hauptstadt, sondern ist ja auch quasi ein Bundesland, also die autonome Gemeinschaft Madrid, die Regionalpräsidentin, die hat wahnsinnig quergeschossen gegen diese Maßnahmen. Die lässt hier in Madrid zum Beispiel auch Beleuchtung, die normalerweise um 11 Uhr, jetzt Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden, die eigentlich abgeschaltet werden soll, die lässt sie jetzt länger laufen, hat also eigene Regeln eingeführt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass halt grundsätzlich das, was von der sozialistischen Koalitionsregierung, von der Mitte-Links-Regierung, ja, vorgeschlagen wird, dass da grundsätzlich dagegen geschossen wird, ohne dass es wirklich vernünftige inhaltliche Gründe gibt oder überhaupt nur eine Auseinandersetzung gibt. Es ist wirklich eine sehr destruktive Opposition, die da betrieben wird, und das ist anstrengend, fürchterlich anstrengend. Natürlich für die Regierung, aber auch für mich als Beobachter ist das sehr anstrengend.
Ist das denn auch so gewesen, wenn die Konstellation andersrum war? Also haben sich die Sozialisten in der Opposition genauso biestig verhalten?
Ich würde sagen, ja. Also in Nuancen ist das vielleicht unterschiedlich, und vor allem in der Form ist es schon ein bisschen anders, aber faktisch ist es wirklich so, dass man sich Spinnefeind ist und dass es wahnsinnig schwierig ist, tatsächlich zusammen was zu tun, um das Land voranzubringen. Im Gegenteil, es ist wirklich so, dass egal, ob es jetzt die Sozialisten oder die Konservativen sind, je nachdem, wer am Ruder ist, die anderen bezeichnen das Gegenüber als Lügner, als Diebe, als Verräter, als Vaterlandsverräter. Also wirklich die übelsten Dinge werden da hin und her geschmissen.
Denn wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es ja einige sehr, also von der amtierenden Regierung, einige sehr fortschrittliche Ansätze, also auch im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit. Ich glaube, ein Gesetz, Solo CSC, war da, glaube ich, auch
korrekt,
sehr im Mittelpunkt.
Korrekt.
Worum geht's da?
Ja. In dem Gesetz geht es im Prinzip um die Verschärfung des Sexualstrafrechts. Das geht zurück auf, also vor allem zurück auf einen konkreten Vorfall von 2016. Da gab es bei diesem berühmten Stiertreiben in Pamplona einen fürchterlichen Übergriff auf eine damals 18-jährige junge Frau. Eine Horde von 5 jungen Männern hat die misshandelt, vergewaltigt. Und es kam dann zur Anklage, und die Männer sind erstmal sehr, sehr milde bestraft worden, weil es eben nach der spanischen Gesetzgebung so ist, solange da keine Bedrohung stattfindet. Also es geht nicht um, das Opfer muss Nein sagen, sondern solange die Angreifer sozusagen nicht auch gedroht haben, entweder mit physischer Gewalt oder psychischen Druck ausgeübt haben, solange ist das alles keine Vergewaltigung, sondern nur sexuelle Nötigung, die eben entsprechend milder bestraft wird. Und das gab einen großen Aufschrei, viele Proteste damals, und daraufhin ist das mal langsam in den Gang gekommen, dieses Gesetz zu überarbeiten, zu verändern. Und jetzt ist es eben, gilt es als recht fortschrittlich. Es gibt einige andere europäische Länder, die ähnliche Regelungen haben. Im Gesetz heißt es, es muss aus den Handlungen eindeutig hervorgehen, dass das ein einvernehmliches sexuelles Miteinander ist. Das ist tatsächlich eines der großen Projekte der Regierung und das hat, weil es eben damals in der Gesellschaft auch für so viel Empörung gesorgt hat, dieser Vorfall. Erstmal nicht nur der Vorfall, sondern die erstmal ja relativ harmlose Bestrafung der Täter. Deswegen ist das auch in einem relativ großen Konsens getragen worden, aber trotzdem ist das gerade wieder ein Beispiel dafür, dass rechts und links einfach gegeneinander arbeiten, wo sie nur können. Das sollte eigentlich im Senat jetzt vor der Sommerpause noch endgültig abgesegnet worden ist. Das ist an den Konservativen gescheitert.
Aber es ist schon so, dass sich die aktuelle Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Sanchez sehr stark für Frauenrechte engagiert, oder? Ich glaube, er bezeichnet sich sogar als Feministen.
Absolut, absolut. Damit steht er auch in der Tradition. Also die Sozialisten sind schon relativ lange auf diesem Weg unterwegs. Die vorhergehende Regierung Zapatero, die in der Finanzkrise, Anfang der Finanzkrise am Ruder war, bevor dann die Konservativen für einige Jahre übernommen haben unter Rajoy. Also Zapatero hat sich schon selbst als Feministen bezeichnet und er hat schon ein Kabinett gehabt, was zumindest zeitweise pari pari aus Männern und Frauen besetzt war. Jetzt das Kabinett Sanchez, da sind deutlich mehr Frauen als Ministerinnen, als es Minister gibt.
Was dann auch eine Vorreiterrolle innerhalb der EU sicherlich ist. Gibt es noch andere Gesetzesentwürfe, die Gleichberechtigung oder Rechte der Frauen vorantreiben?
Also was die Mitte-Links-Regierung jetzt wieder auf dem Programm hat, was aber auch noch nicht durch ist, ist zum Beispiel das Abtreibungsrecht wieder ein bisschen zu liberalisieren. Das war allerdings auch schon unter Zapatero eingeführt worden. Da ist beschlossen worden, dass Minderjährige ab 16 abtreiben dürfen ohne Zustimmung ihrer Eltern. Das haben die Konservativen hinterher wieder kassiert. Das wollen die Sozialisten und Unidas Podemos jetzt wieder einführen, dass eben Minderjährige ab 16 straffrei und vor allem ohne Zustimmung der Eltern auch abtreiben können. Und ein Gesetzentwurf, der in Deutschland, glaube ich, auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat, der ist nur Teil eines großen Gesetzespaketes, was zu der Erneuerung des Abtreibungsrechts gehört. Das ist der sogenannte Menstruationsurlaub. Das hat für viel Aufregung gesorgt, auch wegen des Begriffs Menstruationsurlaub, denn es ist in Spanien, geht es nicht um streng genommen um Menstruationsurlaub, den es in einigen Ländern tatsächlich gibt, sondern es geht eben darum, dass der Staat die Kosten übernimmt, wenn Frauen wegen schwerer Menstruationsbeschwerden nicht zur Arbeit gehen können. Das wird ja auch als sehr fortschrittlich aufgenommen und wahrgenommen, hat aber auch für einige Diskussionen gesorgt und in Deutschland auch für viel Aufmerksamkeit, habe ich festgestellt. Es war viel Interesse dafür da.
Und jetzt sind Sie ja schon das zweite Mal Korrespondent in Spanien. Das erste Mal war, glaube ich, zwischen 2009 und 2014 und jetzt, glaube ich, wieder seit einem Jahr. Da liegen ja so 10 Jahre dazwischen. Wenn Sie mal so zurückgucken, wie hat sich denn die Gesellschaft oder die Politik verändert in dieser Zeit?
Natürlich ist Spanien nicht stehen geblieben und wie gesagt, Zapatero hat schon einiges vorgelegt, was, wie man das hier nennt, progressive Politik nennt und das versucht die Mitte-Links-Regierung hier fortzuführen und nochmal eins draufzusetzen. Es gibt auch einzelne Politikerinnen und Politiker auf der konservativen Seite, wo man das Gefühl hat, ah ja, vielleicht könnte ja doch mal eine Art konstruktiven Miteinanders zum Wohle des Landes passieren. Vor den letzten Wahlen hatten manche Beobachter sogar gedacht, ah, vielleicht gibt es eine Konstellation, in der es eine große Koalition gibt und das hilft dann mal, diese großen Gräben zu überwinden. Aber leider muss ich eben feststellen, nein, am Ende hat sich da nicht so viel geändert und das finde ich wirklich unglaublich schade, weil es ganz schlecht ist für dieses Land. Und ansonsten, Spanien, klar, entwickelt sich, geht nach vorne, schaut, ist immer sehr interessiert an modernen, neuen Dingen. Ich glaube, viel mehr Spanierinnen und Spanier prozentual haben schon sehr früh ein iPhone gehabt als Deutsche zum Beispiel. Da ist die Begeisterung und Faszination dafür sehr, sehr groß und das setzt sich immer weiter fort.
Gibt es denn sowas wie ein Stadt-Land-Gefälle? Also auch wenn Sie jetzt diese progressiven Tendenzen nennen, also ist das vielleicht dann doch eher ein Großstadtphänomen und in den ländlichen Gegenden kommt weniger davon an?
Doch, natürlich, natürlich, das ist ganz klar. Das ist so, in vielen ländlichen Bereichen hat die katholische Kirche, also gerade wenn wir ein bisschen weiter in den Süden gehen, auch noch mehr Einfluss, als sie ihn jetzt inzwischen so im Rest Spaniens und natürlich in den großen Städten hat. Das ist ein großes Gefälle und viele Junge ertragen es auch auf dem Land nicht mehr. Also einerseits sind die Arbeitsmöglichkeiten einfach begrenzt und andererseits wollen sie auch so aus so bestimmten Strukturen und Zwängen raus. Also es gibt ganze große Landstriche in Spanien, die waren schon immer dünn besiedelt, aber die sind jetzt bald entvölkert. Da gibt es ein großes Gefälle und viele von den Jungen wünschen sich eben auch mehr Fortschritt, mehr progressive, mehr weltoffene, mehr bunte Politik. Auf der anderen Seite gehen die Gräben aber eben so stark durch die Familien, dass es auch weiterhin viele junge Leute gibt, die ganz stark auf der rechtskonservativen Seite stehen. Also ja, es gibt dieses Stadt-Land-Gefälle, es gibt diesen großen Graben und es sieht nicht so aus, als ob sich das wirklich großartig ändern würde.
Sie hören SWR 2 Tandem, heute mit Reinhard Spiegelauer, ARD-Hörfunk-Korrespondent in Madrid und zuständig nicht nur für Spanien, sondern auch für Portugal, Andorra und Gibraltar. Über Spanien haben wir viel gesprochen. Macht ja auch den Großteil der Berichterstattung wahrscheinlich aus. In Portugal, das sagten Sie vorhin, Herr Spiegelauer, sei so ein bisschen die kleine Schwester oder sei von den Spaniern, würde so ein bisschen gesehen als die kleine Schwester. Aber meistens ist irgendwie so nur davon die Rede, wenn große Waldbrände wüten, ist so mein Eindruck. Haben die Brände zugenommen oder wird nur mehr darüber berichtet?
Sie haben zugenommen und deswegen wird mehr darüber berichtet. Das ist, ich habe es schon gesagt, nicht nur in Spanien ein extremes Jahr, sondern auch in Portugal. Aber es ist auch eine Tendenz, die schon eindeutig zu erkennen ist. Und in Portugal ist es wirklich fast noch schlimmer als in Spanien in diesem Jahr. Also Spanien hat zwar absolut natürlich mehr Fläche, die betroffen ist jetzt von den Waldbränden, von den aktuellen, aber bezogen auf die Größe vom Land ist Portugal noch schlimmer dran. Da sind jetzt 100.000 Hektar ungefähr von Waldbränden betroffen gewesen. Und aktuell wütet ja nach wie vor ein schlimmer Brand in der Serra da Estrela. Das ist unter anderem ein Naturschutzgebiet im, so Mitte bis Nordosten Portugals, relativ dünn besiedelt, dadurch wenigstens nicht so große Gefahr für viele Menschen, aber trotzdem sind einige Dörfer, Ortschaften evakuiert worden. Und ja, das ist ein Wahnsinnsthema. Es hat den ganzen Winter praktisch nicht geregnet. Das ist auch für die Landwirtschaft natürlich ein massives Problem, weil es einfach viel zu wenig Wasser gibt, weil alles unglaublich trocken ist.
Ja, darüber haben Sie, glaube ich, im Juni berichtet, erinnere ich mich an eine Reportage von Ihnen. Also nicht nur die Brände, sondern eben auch noch Wasserknappheit. Ne? Und es wird auch immer schlimmer.
Genau, so ist es. Also es hat schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gab es immer mal einzelne Ortschaften, wo es im Sommer dann wirklich so knapp war, dass mal der Tankwagen hin musste. Aber in diesem Jahr ist es richtig extrem und das geht über Nordportugal auch noch nach Galizien hoch, was ja auch da genau in der Ecke ist. Da sind diverse Ortschaften, die ohne Wasser, was mit Tankwagen angeliefert wird, eben nicht mehr auskommen. Das ist eine ganz extreme Situation. Und das habe ich auch schon erwähnt, für die Landwirtschaft ist es auch wahnsinnig schwierig und das ist in Portugal auch immer noch mal schwieriger als in Spanien, weil mehrere von den großen wichtigen Flüssen, die da für die Bewässerung wichtig sind, die kommen eben aus Spanien und bis die an der Grenze zu Portugal ankommen, haben die Spanier schon wahnsinnig viel Wasser rausgenommen. Da gibt es zwar immer Verabredungen und Vereinbarungen, aber ob die dann immer so hundertprozentig eingehalten werden und wenn es dann halt sowieso grundsätzlich wenig Wasser gibt, dann ist es noch problematischer. Also für Portugal eine ganz schwierige Situation.
Man hat sowieso den Eindruck, dass das ein Land ist, das regelmäßig von Krisen gebeutelt wird. Also ich glaube auch mich zu entsinnen, dass Portugal doch auch extrem unter der Finanzkrise 2008 gelitten hat.
Ja, das ist richtig. Ja. Portugal hatte auch massive Probleme mit der Finanzkrise. Portugal hat auch so ein Problem mit Landflucht und mit Menschen, die in der Heimat keine Perspektive mehr sehen und ins Ausland gehen. Ganz viele nach Frankreich, manche nach Großbritannien. Da gibt es traditionelle Verbindungen. Und das Land hat es schwer und die Menschen selber wissen das einerseits auch und fühlen sich immer so als am Rande von Europa. Auf der anderen Seite fühlen sie sich, hat man manchmal den Eindruck, auch einigermaßen wohl in dieser Rolle, dass sie eben da ganz am Rande sind und trotzdem eben die stolzen ehemaligen Seefahrer und Weltentdecker noch sind. Und sie sind ja auch hervorragende Fußballspieler nach eigener Wahrnehmung. Eigentlich auch seit 10 Jahren mindestens wären sie verdiente Weltmeister, werden aber immer irgendwie aus irgendwelchen unglücklichen Umständen um den Erfolg gebracht.
Da sind wir dann wahrscheinlich auch beim Fado. Das ist ja auch nicht nur Gesang, das ist auch eine Lebenshaltung, eine Leidenshaltung irgendwo.
Genau so ist es, ja. Aber es sind wahnsinnig freundliche, wahnsinnig nette und sehr, sehr höfliche Menschen. Das ist ganz interessant, wenn man von Spanien nach Portugal kommt. Man kommt wirklich in eine andere Welt, obwohl Portugal ja erst im 17. Jahrhundert von Spanien unabhängig geworden ist. Aber man hat das Gefühl, dass es eine ganz andere Welt ist. Völlig entschleunigt, die Menschen sind wahnsinnig freundlich, aber viel zurückgenommener als die Spanierinnen und Spanier. Es ist wahnsinnig spannend.
Schauen wir nochmal auf andere Flecken in Ihrem Berichtsgebiet. Die liegen ja teilweise auch auf der anderen Seite des Mittelmeers. Zum Beispiel die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla in Marokko. Und da gibt es immer wieder erschreckende Bilder von dort, weil regelmäßig auswanderungswillige Menschen aus Nordafrika versuchen, über diese hohen Zäune zu gelangen. Und ich glaube, es war erst vor wenigen Wochen wieder so ein Fall. Ne?
Ja, tatsächlich. Wir hatten das in Melilla jetzt, wenn ich es richtig erinnere, im Juli erst. Das war einer dieser sogenannten Massenanstürme. Und das war ein recht dramatischer, recht großer mit 2000 Migrantinnen und Migranten, die da gleichzeitig versucht haben, über den Grenzzaun zu kommen. Das hat übrigens natürlich auch Methode, denn diese Grenzzäune, die sind 6 Meter hoch, zum Teil dreireihig. Eigentlich kann man die nicht überwinden. Und als Einzelner oder als kleine Gruppe wird man von den Grenzposten auch nicht nur sofort entdeckt, sondern eben auch von diesem Grenzzaun sofort entfernt auf der marokkanischen Seite. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass immer wieder es da so informelle Verabredungen gibt und dann eben sehr viele Hunderte, manchmal eben Tausende zugleich auf diesen Zaun sich zubewegen, um drüber zu kommen, nach dem Motto, gut, ein paar von uns kommen durch und wenn ich es diesmal nicht schaffe, dann eben das nächste Mal.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie solche Bilder sehen und das für Sie zum Thema wird?
Ja, ich habe darüber mit meinem Kollegen Alexander Göbel, der damals in Rabat in Marokko der Korrespondent war, wir haben 2 große Reportagen gemacht zum Thema von beiden Seiten. Wir waren da auch gemeinsam unterwegs in Spanien und in Marokko und haben mit sehr vielen von den Migrantinnen und Migranten gesprochen. Die sammeln sich da gerade in Melilla, gibt es einen Hügel bis Berg, der vorgelagert ist und da kampieren die dann eben und bereiten sich drauf vor und die Berichte und die Schicksale sind schon aufrührend, sind schon bewegend. Wir haben dann Einzelne tatsächlich auch auf der anderen Seite der Grenze später im Jahr darauf wieder getroffen. Das ist, dass die Menschen weg wollen aus ihrer Heimat, kann man verstehen. Dass es keine komplett unkontrollierte Zuwanderung geben kann, kann man auch verstehen. Ob das, was da an der Grenze passiert, der wirklich richtige Weg ist, bin ich nicht sicher.
Mein Gast im Rahmen unserer Korrespondenten-Sommerserie ist heute Reinhard Spiegelauer, der für die ARD aus Madrid berichtet und zwar schon zum 2. Mal in seiner Karriere. Und Herr Spiegelauer, ich habe mal geguckt, was Sie zuletzt oder so in jüngerer Zeit alles so gemacht haben. Es gab mal einen sehr skurrilen Film mit George Clooney, der hieß Männer, die auf Ziegen starren. Und Sie haben ein langes Radiostück aus Gibraltar produziert. Das Gibraltar gehört auch zu Ihrem großen Berichtsgebiet. Mit dem Titel Freaks, die auf Federn starren. Ja. Erzählen Sie, worum geht's?
Da geht es um den Vogelzug an der Meerenge von Gibraltar. Tatsächlich ist der interessantere Punkt gar nicht Gibraltar selbst. Da kann man zwar auch gucken, aber man sieht es besser vom spanischen Festland um die Ecke aus. Und das ist sehr spannend. Zum einen sind die Vögel wirklich interessant und spannend, wie sie da über die Meerenge segeln und zum Teil mit letzter Kraft in Europa ankommen. Zum anderen kommen eben Menschen aus aller Welt, muss man sagen, tatsächlich um an die Meerenge, um diesen Vogelzug zu sehen. Und das wirkt manchmal ein bisschen skurril, wenn man das zum ersten Mal sieht und hört, was die da so treiben. Sind aber ganz spannende und reizende Menschen.
Birdwatcher, ne? So nennt man die.
Birdwatcher, genau, so ist es.
Sie haben ja Biologie studiert, bevor Sie Journalist geworden sind. Können Sie dann bei solchen Themen auch so ein bisschen Ihrer ursprünglichen Leidenschaft frönen?
Ja, das wäre schön, aber dazu bleibt dann in der Regel nicht so wahnsinnig viel Zeit. Also man hat es, glaube ich, gehört. Natürlich ist das schön, wenn man dann die Menschen interviewt und zuguckt, wie die sich begeistern für den Vogelzug und dann doch den einen oder anderen Vogel auch zu Gesicht bekommt. Aber dieses Birdwatching, das ist ja eine Sache, die sehr, sehr viel Geduld braucht. Und man hat da auch ganze Tage, wo man nichts zu Gesicht bekommt, da sitzt und fachsimpelt vielleicht mit anderen oder sich vielleicht gegenseitig mal zuraunt, na, lass uns 50 Kilometer weiterfahren, da ist vielleicht mehr los. Also die Möglichkeiten, da sich jetzt hinzustellen und das genüsslich zu beobachten, auch als Biologe, die hatte ich nicht unbedingt, aber ich habe das in meiner Freizeit dann mal gemacht. Und das ist schon sehr spannend.
In Ihrer Freizeit machen Sie aber auch noch was wesentlich mehr Energie erfordert als Birdwatching, also Vogelbeobachtung. Sie sind Triathlon-Sportler, also mehr als das. Sie haben 16 Ironmans hinter sich, ne?
Ja, das stimmt. Das ist allerdings leider inzwischen so ein bisschen Geschichte. Es ist wirklich sehr schwierig, hier im Korrespondentenalltag vernünftig zu trainieren. Und ich meine, wir waren alle in der Corona-Zeit, in der heißen Phase der Corona-Phase ja auch eingeschränkt mit dem, was wir tun konnten. Und viele Reisen, unregelmäßige Zeiten, Bereitschaften, arbeiten spät am Abend, arbeiten morgens in der Frühe, ohne dass man es wirklich planen kann, ohne dass man es weiß, weil halt die Dinge passieren, wie sie passieren und nicht, wie man es gerne hätte. Das macht den Plan für ein Training relativ schwer. Ich habe mir aber vorgenommen, im kommenden Jahr wieder auf einer Langdistanz zu starten. Ja.
Jetzt muss man vielleicht zur Erklärung für die, die es nicht wissen, ich muss es mir auch erst nochmal anlesen, sagen, dass der Ironman sozusagen die verschärfte Form des Triathlons ist. Kommt ursprünglich aus Hawaii. Warum haben Sie sich denn ausgerechnet das angetan?
Das hat mit meiner Heimat zu tun. Ich komme aus dem Mittelfränkischen, aus der Nähe von Roth. Und in Roth ist die deutsche Ausgabe des Ironman gestartet vor vielen Jahren. Ich weiß nicht mehr wann. Und ich habe das damals eben mitbekommen als Jugendlicher. Das bayerische Fernsehen hat das auch übertragen. Das Rennen ist dann irgendwann nach Frankfurt gegangen. Und ich lebe ja inzwischen in Deutschland in Frankfurt. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ach ja, das wäre irgendwie eine tolle Sache, bei diesem Rennen in Frankfurt, wo es wahnsinnig viel Stimmung gibt, mal teilzunehmen. Und dann habe ich ein Jahr mich mit kürzeren Triathlons vorbereitet und im Jahr darauf habe ich meinen ersten Ironman gemacht.
Also der Sport hat sich quasi verfolgt, bis er sie dann schließlich gepackt hat. Wenn Sie mal Zeit haben, einfach mal ein bisschen so unterwegs zu sein und Sie das in Spanien und Portugal tun, beide Länder kennen Sie ja sehr gut, also teilweise auch schon seit Ihrer Studienzeit. Was sind so Ihre Lieblingsziele?
Ich versuche gerne mal in Ecken zu kommen, in denen ich noch nicht war. Zugegeben, es gibt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele, das stimmt. Ich habe schon sehr, sehr viel gesehen. Von den Inseln fehlt mir noch El Hierro, die kleinste der, naja, inzwischen ist es nicht mehr die kleinste, es ist noch eine dazugekommen, die bei Lanzarote liegt und jetzt auch als eigene Insel zählt. Aber El Hierro fehlt mir noch und Fuerteventura fehlt mir und ich war jetzt in der vergangenen Woche, hatte ich ein paar Tage frei. Da bin ich eine Route mit dem Fahrrad gefahren, die heißt Montañas Vacías. Das ist eben gerade so eine in der Gegend, die sehr dünn besiedelt ist und wo es auch ein großes Landsterben weiterhin gibt, wo aber gerade so findige Leute versuchen, über Ökologie, über Naturtourismus vielleicht wieder mehr Menschen dafür zu interessieren. Und das habe ich mir angeschaut. Das war ein sehr spannendes, interessantes Erlebnis. Und so versuche ich eben mir immer noch Ecken anzuschauen, die ich noch nicht kenne.
Wodurch dann wahrscheinlich auch wieder Ideen für Geschichten entstehen, denke ich mal.
Klar, ich würde gerne demnächst mal eine größere Geschichte über Trüffel machen zum Beispiel, denn kaum jemand weiß, dass der berühmte französische Trüffel zu großen Teilen aus Spanien kommt und aus Spanien importiert wird und dann als französisch vermarktet wird.
Ach, das wusste ich auch nicht. Macht Ihnen Ihr Berichtsgebiet eigentlich auch manchmal Sorgen? Also sorgen Sie sich quasi darum, was passiert, was, sag ich mal, wie sich Spanien und Portugal entwickeln. Sie haben es ja sehr anschaulich beschrieben, dieser politische Dauerzank in Spanien und in Portugal diese ja fast schon Tradition von Katastrophen.
Ja, Portugal ist, das ist vielleicht ein bisschen schade, weil das natürlich oft hinten runterfällt, weil es eben der kleine Nachbar ist und zwar Deutsche in Urlaub nach Portugal fahren, aber eben viel, viel weniger als nach Spanien. Das Interesse ist da schon kleiner und Portugal hat ja nach der Finanzkrise eigentlich sich ziemlich gut berappelt und ist da auf einem ganz guten Weg eigentlich wirtschaftlich, aber die ganzen Belastungen jetzt durch Corona und durch Klimakatastrophe, die es möglicherweise dann eben doch ist. Das ist für Portugal schon ein sehr, sehr großes Problem. Und wie es da weitergeht, das ist, ja, das macht mir tatsächlich Sorge. Und hier in Spanien, das habe ich ja schon mehrfach angesprochen, dieser riesengroße, scheinbar unüberbrückbare Graben, der da zum Teil auch wirklich gepflegt wird. Ich verstehe es nicht, weil eigentlich jedem, der mal drüber nachdenkt, klar sein müsste, dass das schlecht ist für das Land. Aber es ist nicht rauszukriegen aus den Köpfen.
Dann wünsche ich Ihnen dann noch einen langen Atem beim Beobachten dieser Zustände und gleichzeitig, dass Sie hin und wieder doch genug Zeit für neue Entdeckungstouren auf dem Rad rund um Madrid noch finden.
Vielen Dank.
Ja, danke Ihnen, dass Sie Zeit für uns hatten und alles Gute. Das war SWR 2 Tandem. Redaktion der Sendung hatte Karin Hutzler und ich bin Fabian Elsesser und sage Adios.